Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon einen schönen guten Abend. Es ist heiß in Europa, es ist heiß in Deutschland mit Rekordtemperaturen von bis zu 42 Grad, gemessen am Nachmittag in Lingen im Emsland. Ausgerechnet im kühlen Norden, so heiß war es noch nie in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, wie man an dieser Stelle immer so schön sagt. Und das ist immerhin schon über 200 Jahre her. Heiß wurde es auch politisch heute in London, als Premierminister Boris Johnson das erste Mal vors Parlament trat, das ihm noch viel Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Und auch in Madrid, ebenfalls im Parlament, wo Premier Pedro Sanchez mit Pauken und Trompeten von den Abgeordneten der Regierungsbank verwiesen wurde. Österreich und Deutschland streiten weiter um Fahrverbote und Blockabfertigungen. Und mehr Passagiere bringen der Bahn aber nicht automatisch mehr Geld. Ergebnis der Halbjahresbilanz. Unser Hintergrund ab 18.40 Uhr blickt auf den gefährlichen Kobaltabbau im Kongo. Wir beginnen also in London. Die Mehrheit der Tory-Mitglieder hat es so gewollt. Boris Johnson ist Premierminister von Großbritannien, folgt der glücklosen Theresa May und hat bei seinem ersten Auftritt vor den Abgeordneten des Parlaments eine klare Botschaft. Den Brexit zum 31. Oktober will er liefern und sein Land, wie Johnson sagt, wieder zum besten Ort der Welt machen.
Our mission is to deliver Brexit on the 31st of October for the purpose of uniting and re-energizing our great United Kingdom and making this country the greatest place on earth.
Soweit also Boris Johnson. Solche Sätze kennen wir, Burkhard Birke in London. Wir kennen sie von Donald Trump in Washington. Und viele Beobachter sehen in der Tat nicht nur Parallelen bei den Frisuren der beiden Herren. Welche Parallelen sehen Sie nach dem Auftritt heute?
Obwohl bei den Frisuren muss man sagen, dass Donald Trump ja eine richtige Tolle hat, während Boris Johnson ja immer durch seinen Wuschelkopf etwas ungeordnet auffällt. Und genau etwas ungeordnet sind eigentlich auch seine konkreten Pläne. Nein, es war ein sehr, sehr lebhafter Auftritt heute, sein erster als Premierminister im Unterhaus. Es ging sehr turbulent zu, ständige Unterbrechungen. Der Speaker musste immer Order rufen. Es war also richtig Stimmung in der Bude. Und Boris Johnson ließ wirklich nichts zu wünschen übrig und er zeigte sich auch ganz, ganz anders als seine Vorgängerin, die immer etwas steif und technokratisch wirkte. Und er verbreitete vor allen Dingen so diese Stimmung, can do, we can do. Also wir haben diese Attitüde, wir können das schaffen. Und was er schaffen will, das haben Sie ja eben schon eingespielt. Nämlich das ist, dass er den Brexit auf Teufel komm raus, sage ich mal ganz salopp, bis 31. Oktober bewerkstelligt haben will.
Jetzt kam Boris Johnson ja heute an jenen Ort, der ihm noch manches Kopfzerbrechen bereiten könnte, denn das Parlament, weiter hat er die Regierung dort ja nur eine hauchdünne Mehrheit und ist von den Nordiren abhängig. Hat Johnson dort heute den richtigen Ton getroffen?
Naja, für seine Leute hat er den richtigen Ton getroffen, denn die Tories waren ja alle sauer, weil eben dieser Backstop drin war in diesem Vertrag, den Theresa May ausgehalten hat. Und da ließ Boris Johnson heute keine Zweifel, was er mit diesem Backstop vorhat. Boris Johnson sagte wörtlich:
The withdrawal agreement negotiated by my predecessor.
Dreimal wurde der von meiner Vorgängerin ausgehandelte Ausstiegsvertrag von diesem Parlament abgelehnt. Seine Bedingungen sind für dieses Parlament und das Land unakzeptabel. Kein Land, das seine Unabhängigkeit und seinen Selbstrespekt wahren will, kann einem Vertrag zustimmen, der unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit und unser Recht auf Selbstbestimmung wegnimmt, so wie das durch den Backstop der Fall ist. Da ist eine zeitliche Befristung nicht ausreichend. Wenn wir zu einem Vertrag kommen, dann nur, wenn der Backstop wegfällt. Und dieser Backstop besagt ja im Grunde, dass keine harte Grenze zwischen Nordirland, was zum Vereinigten Königreich gehört, und der Republik Irland entstehen darf, dass hier keine Grenzkontrollen entstehen dürfen. Und wenn man sich in der Übergangsfrist nicht geeinigt hätte auf eine Lösung, dann bliebe einfach das Vereinigte Königreich in der Zollunion und praktisch damit im Binnenmarkt. Und genau das ist der Punkt, der den meisten Tories im Magen liegt. Und den will Boris Johnson jetzt einfach kippen. Aber ich glaube, da wird er in Brüssel auf Granit beißen.
Ja, vielleicht nicht nur in Brüssel. Wie reagiert denn Labour, die Opposition? Wie reagiert Jeremy Corbyn?
Nun, Corbyn kritisierte vor allen Dingen hier den Rechtsruck in der Regierung. Vergessen wir nicht, 17 Minister und Staatssekretäre sind geschasst oder ersetzt worden. Das ist fast das halbe Kabinett. Und ersetzt worden vor allen Dingen durch Brexit-Hardliner. Also Boris Johnson hat hier klare Fakten geschaffen und Jeremy Corbyn attackierte ihn natürlich wieder mal als den Vertreter der Tories, der Konservativen, die Politik für eine Minderheit machen, die Sozialkürzungen vollzogen hätten und eben er wolle doch für Labour eine Politik für alle. Und vor allen Dingen stellte er aber ganz klar, wie Labour sich jetzt positioniert in Sachen Brexit. Jeremy Corbyn wörtlich:
If the Prime Minister has confidence in his plan, once he's decided what it is, he should go back.
Wenn der Premierminister Vertrauen in seinen Plan hat, wenn er überhaupt weiß, wie der aussieht, dann sollte er diesen Plan den Menschen zur Abstimmung vorlegen. Labour wird gegen jeden Vertrag sein, der die Arbeitsplätze, die Rechte der Arbeitnehmer oder die Umwelt nicht schützt. Und wenn er das Zutrauen hat, den Bürgern die Entscheidung zu überlassen, dann werden wir für den Verbleib in der EU eintreten.
To put that decision back to the people, we would, in those circumstances, campaign to remain.
Also darauf reagierte dann Boris Johnson wieder und bezeichnete Jeremy Corbyn als Wendehals, denn Jeremy Corbyn ist im Grunde seines Herzens auch ein Brexiteer, also einer, der eher für das Ausscheiden mal war. Aber hier hat Jeremy Corbyn wohl eine Wende vollzogen. Ansonsten sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass natürlich Boris Johnson auch einige innenpolitische Versprechen gemacht hatte, die er gestern schon in seiner Rede vor Downing Street, also vor dem Einzug in das Büro und das Haus des Premierministers gehalten hatte. Er will Freihandelsabkommen mit anderen Ländern aushandeln, er will 20.000 neue Polizisten einsetzen. Er will mehr Geld für das nationale Gesundheitssystem bereitstellen und alles in allem auch ein neues Immigrationsgesetz. Wichtig vielleicht noch für die 3,2 Millionen EU-Bürger im Land. Da hat er eine klare Garantie ausgesprochen. Aber während der ganzen Fragestunde war immer klar, wenn Details gefragt waren, da blieb Boris Johnson im Wagen. Und es wird noch eine spannende Zeit, denn das Parlament könnte ihm einen Riegel vorschieben vor seinem Brexit ohne Vertrag.
Mein Kollege Burkhard Birke auf den Straßen Londons, wie wir im Hintergrund unschwer erkennen könnten. Vielen Dank für diese Eindrücke aus Großbritanniens Hauptstadt. In London also hatte der eine heute seinen großen Auftritt. Weitere werden folgen und wir werden das weiter beobachten. Wie es dagegen für den anderen in Madrid weitergehen könnte, ist seit dem Nachmittag ungewiss. Denn auch im zweiten Anlauf fällt Premier Pedro Sanchez durch. Die Abgeordneten wollen ihn nicht weiter als Regierungschef. Eine Koalition kommt nicht zustande und Spanien könnte damit vor Neuwahlen stehen. Aus Madrid, Marc Dugge.
Es hätte ein historischer Tag werden können für Spanien. Lange hatte es so ausgesehen, dass das Land erstmals von einer Regierungskoalition geführt werden könnte. Die Sozialisten hatten dafür in den vergangenen Tagen mit der Linkspartei Unidas Podemos verhandelt. Die Vorzeichen waren schlecht. Trotzdem spekulierten noch am Morgen viele darauf, dass es doch noch irgendwie klappen, dass sich die Linke die Chance auf eine gemeinsame Regierung nicht entgehen lassen würde. Doch am Mittag musste Ministerpräsident Sanchez einräumen, die Verhandlungen sind gescheitert.
Nunca hubo problema.
Beim Regierungsprogramm gab es niemals Differenzen, die eine Übereinkunft verhindert hätten. Aber wenn das Programm nicht das Problem ist, was ist es dann? Herr Iglesias hat es hier selbst gesagt. Die Ministerien. Der Unidas Podemos-Chef Pablo Iglesias hatte 5 Ministerien beansprucht, darunter zeitweise auch das wichtige Arbeitsministerium. Und dazu den Posten des Vizeregierungschefs, der die Sozialpolitik koordinieren sollte. Diese Forderungen seien maßlos überzogen, so Sanchez. Eine Regierung um jeden Preis, das sei mit ihm nicht zu machen.
Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España.
Wenn Sie mich vor die Wahl stellen, entweder eine Regierung zu führen, die nicht dem Land dient, oder aber meinen Überzeugungen zu folgen, dann entscheide ich mich für die Überzeugungen, so Sanchez. Eine seiner Überzeugungen war, dass Pablo Iglesias auf keinen Fall in der Regierung sitzen sollte. Ihn stört vor allem, dass Iglesias Verständnis für die Haltung der inhaftierten katalanischen Separatisten hat. Iglesias hatte sich letztlich dem Willen von Sanchez gebeugt und auf ein Ministeramt verzichtet.
Y muchos también de su partido me dijeron, está tratando de humillarte.
Viele auch in ihrer Regierung haben mir gesagt, es geht darum, dich zu erniedrigen. Das ist mir egal. Wir haben das akzeptiert, auch wenn das in der demokratischen Geschichte Spaniens ein beispielloser Vorgang ist. Das Einzige, was wir wollten, war, dass wir so an der Regierung beteiligt werden, wie es unserem Wahlergebnis entspricht. Doch noch nicht mal das habe Sanchez ihm zugestehen wollen, so Iglesias. Am Ende seiner Rede zeigte er sich nochmal gesprächsbereit. Er sei offen dafür, seine Forderung nach dem Arbeitsministerium zurückzunehmen, wenn Sanchez ihm in der Beschäftigungspolitik mehr Kompetenzen gebe. Doch diese Offerte kam zu spät. Die Wahl ist jedenfalls fürs Erste geplatzt. Für die Opposition ist das ein Ausdruck des Versagens von Pedro Sanchez. Pablo Casado, Vorsitzender der konservativen Volkspartei. Sie haben dafür gesorgt, dass die Spanier den ganzen Morgen an ihrem Smartphone kleben. Für nichts und wieder nichts. Vorgestern habe ich Ihnen gesagt, dass Ihre Regierung aus nichts als heißer Luft besteht. Jetzt ist Ihre Wahl die Geschichte eines großen Scheiterns. Und dafür tragen allein Sie die Verantwortung. Pedro Sanchez hat jetzt noch bis zum 23. September Zeit, einen neuen Anlauf zu wagen. Ob er bis dahin eine Mehrheit zusammenbekommt, ist ungewiss. Sicher ist nur, wenn er es nicht schafft, müssen die Spanier am 10. November nochmal wählen gehen. Zum vierten Mal in 4 Jahren.
Marc Dugge berichtete, für deutsche Urlauber bedeuten die österreichischen Fahrverbote kein Ausweg aus dem Stau. Für die Anwohner ersehnte Ruhe. Ein Versuch, den Verkehrsstreit zu lösen, startete heute in Berlin. Doch wirklich weiter sind beide Seiten dabei nicht gekommen, wie Katharina Hamberger berichtet.
Der Transitgipfel in Berlin, er sollte eine Art Friedensgipfel zwischen Österreich und Deutschland werden.
Mein Ziel war es, die Hitze aus der Diskussion zu nehmen,
sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach dem Treffen und verkündete außerdem:
Also, Sie brauchen sich keine Sorgen um die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich machen.
Als wollte man das demonstrieren, wurde kurz vor der Pressekonferenz nach dem Transitgipfel noch schnell ein Ständer mit europäischen, der österreichischen und der deutschen Fahne aufgestellt. Harmonisch nebeneinander. Ganz harmonisch scheint der Gipfel aber nicht verlaufen zu sein. So hat man sich zwar auf einen 10-Punkte-Plan geeinigt. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter kam trotzdem zu dem Schluss:
Für mich gibt es heute keine Euphorie.
Er werde erst von einem Erfolg sprechen, wenn es tatsächlich eine Entlastung für die bayerische und die Tiroler Bevölkerung gebe. Es geht in der Auseinandersetzung zwischen unter anderem Deutschland und Österreich, dritter Beteiligter ist Italien, um die Strecke München-Verona, die von vielen Lkw genutzt wird. Österreich rechnet mit 2,5 Millionen Lkw, die allein in diesem Jahr den Brenner passieren werden. Um die Straßen und die Anwohner zu entlasten, hat das Land mehrere Maßnahmen veranlasst, unter anderem Blockabfertigungen für Lkw, die zu kilometerlangen Rückstaus auf der deutschen Seite führen. Zudem dürfen Urlauber in bestimmten Regionen am Wochenende nicht ohne Grund von der Autobahn abfahren, um Stau- und Mautausweichverkehr zu verhindern. Platter hatte schon im Vorfeld angekündigt, daran nichts ändern zu wollen. Und dabei bleibt es auch nach dem Gipfel.
Das bleibt unverrückbar. Hier gebe ich keinen Millimeter nach.
Allerdings konnte man sich in dem 10-Punkte-Plan darauf einigen, dass für die Strecke ein Lkw-Leitsystem entwickelt werden soll. Sollte dies zu einer Entlastung führen, will Österreich auch die Blockabfertigung stoppen. Außerdem wird in dem 10-Punkte-Plan zumindest eine Wiedereinführung der Mautbefreiung zwischen Kiefersfelden und Kufstein für Autofahrer zum Ziel erklärt. Deutschland hatte wegen der Blockabfertigung und der Fahrverbote zusammen mit Italien eine Klage gegen Österreich angekündigt. Bei den Gesprächen habe man das aber bewusst beiseite gelegt, weil man eben die Hitze rausnehmen wolle, so Verkehrsminister Scheuer. Dennoch:
Wir arbeiten weiterhin an der rechtlichen Bewertung. Klage.
So der Bundesverkehrsminister. Österreich sieht als Grund für das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der Inntalautobahn und der Brennerstrecke vor allem auch die günstigen Mautpreise in Deutschland und Italien. Das Land fordert deshalb eine sogenannte Korridormaut. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich dafür bereits offen gezeigt. Bei dem Treffen heute wurde, hieß es, nicht konkret darüber gesprochen. In dem Plan, den die Vertreter beider Länder erarbeitet haben, kommt das Wort Korridormaut auch nicht vor. In dem Plan heißt es stattdessen, man wolle gemeinsam bei der Europäischen Kommission bis Ende Oktober einen Vorschlag einbringen, um eine größere Flexibilität bei der Mauttarifgestaltung für Lkw zu erreichen. Beide Länder setzen offenbar auf eine gesamteuropäische Lösung, die eine Lenkungswirkung für belastete Strecken ermöglicht. Also keine konkrete Sofortmaßnahme, wie bei fast allen Punkten in dem heute präsentierten Plan. Es sind vielmehr Absichtserklärungen. So auch bei einem weiteren wichtigen Punkt. Einig sind sich alle, der Güterverkehr muss verstärkt von der Straße auf die Schiene. Ein Problem dabei, der Nord-Zulauf zum Brenner Basistunnel. Dabei liegt die Verantwortung vor allem bei Deutschland. In dem 10-Punkte-Plan erklärt Deutschland zumindest, man werde alle planungsrechtlichen und gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpfen, um den Ausbau des Nord-Zulaufs zu beschleunigen.
Katharina Hamberger berichtete. Ein Lösungsvorschlag im Streit um Straßensperrungen und Blockabfertigungen in Österreich. Wir haben es gerade gehört. Möglichst bald soll mehr Verkehr auf die Schiene. Gemeint sind damit vor allem Güter, aber auch Passagiere sollen stärker auf die Bahn setzen. In allen klimafreundlichen Verkehrskonzepten dieser Tage spielen die Züge eine herausragende Rolle. Einzig, der Blick in die Realität im Hier und Jetzt verrät, die Bahn in Deutschland stößt immer wieder an ihre Grenzen und noch größere Milliardeninvestitionen wären bitter nötig. Die Deutsche Bahn hat heute ihre Halbjahreszahlen vorgestellt und ja, sie zählt mehr Fahrgäste, doch mehr Geld bringen diese dem Konzern nicht. So wird es auf Dauer schwierig mit den Investitionen. Aus Berlin Johannes Frevel.
Neue Züge, moderne Schienentrassen, die Bahn investiert kräftig. Auf der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München haben sich die Fahrgastzahlen bereits im ersten Jahr verdoppelt. Die Bahn hat rund 200 neue Züge bestellt und will in den nächsten Jahren bundesweit deutlich öfter fahren. Fluggesellschaften verzeichnen innerdeutsch Stagnation, die Schiene wächst. Bahnchef Richard Lutz bestätigt auch für das erste Halbjahr eine weitere Zunahme im Fernverkehr.
Der Zuspruch der Reisenden im Fernverkehr ist ungebrochen. Wir haben auch im ersten Halbjahr 2019 einen Zuwachs und wir sind zuversichtlich, dass wir für das Gesamtjahr 2019 zum ersten Mal die Schallmauer von 150 Millionen Reisenden im Fernverkehr knacken werden.
Das Problem: Investitionen, das bedeutet täglich bis zu 800 Baustellen und das macht Züge zunächst nicht pünktlicher. Ein anderes Problem: Die hohen Investitionen belasten die Erträge der bundeseigenen Bahn. Unter dem Strich investieren Bahn und Bund in den nächsten Jahren insgesamt freilich deutlich mehr als in der Vergangenheit. Auch wenn Kritiker bemängeln, das reiche angesichts des riesigen Investitionsstaus noch immer nicht.
Also jedenfalls haben wir die Trendwende geschafft. Wenn man die Beträge, die wir aktuell für den Zeitraum 2020 bis 2029 vergleicht mit der ersten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zu Beginn des Jahrzehnts, dann stecken wir gemeinsam, wir als DB und auch der Bund, etwa doppelt so viel Geld in das System. Trotz allem ist es richtig, dass wir selbst mit diesem zusätzlichen Geld, jedenfalls was diesen genannten Rückstau angeht an Investitionen, jedenfalls nicht signifikant besser werden. Wir werden allerdings auch nicht signifikant schlechter.
Ein durchwachsener Ausblick. Geld für neue Züge, das macht sich gerade jetzt bei sommerlichen Höchsttemperaturen bezahlt. Während alte Technik anfällig sei, funktionieren neue Züge auch bei Hitze problemlos, bilanziert Bahnchef Richard Lutz.
Der Hitzerekord von über 40 Grad, den wir im Moment gerade sehen, bringt natürlich auch unsere Technik an die Grenzen. Das gilt für das Schienennetz genauso wie für die Fahrzeuge. Und speziell im Großraum Köln hatten wir mehrere Weichenstörungen. Wir hatten auch überhitzte Motoren in Lokomotiven und wir hatten nicht zuletzt auch Klimaanlagen, die vereinzelt in Wagen ausgefallen sind. Was man allerdings sieht, ist, dass es wirklich wichtig ist, in neue Fahrzeuge zu investieren. Unser ICE 4 hatte keinerlei Störungen.
Bis zum Jahresende werden weitere ICE 4 erwartet, nachdem Hersteller Siemens Konstruktionsmängel beseitigt hat. Zum Fahrplanwechsel im Dezember dürfte das die üblichen Engpässe im Weihnachtsverkehr etwas entspannen.
Johannes Frevel über die Bilanz der Bahn. Und wir haben es gehört, es ist heiß in Deutschland, auch für die Bahn. Jetzt ist es amtlich. Heute war der heißeste jemals in Deutschland gemessene Tag und aufgezeichnete Tag mit bis zu 42 Grad im Emsland und rund knapp 41 Grad im Rheinland. Für viele Menschen, vor allem Ältere, ist das längst gefährlich und jede Abkühlung mehr als nur willkommen. Viel Schatten und Wasser, tagsüber die Schotten dicht machen und am frühen Morgen lüften, das Rezept für all jene ohne Klimaanlage. Und selbst die Bahn mit Klimaanlage funktioniert nicht immer. Und das Reisen wird zur Tortur. Bahnreisende dürfen deshalb ihre Tickets für Fahrten heute und morgen wegen der Hitze kostenlos verschieben. Auch Sparpreise mit Zugbindung sind davon betroffen. Und die Hitze hat auch die Politik erreicht. Die Grünen etwa fordern in besonderen Fällen hitzefrei. Michael Weidmann berichtet.
Um die Folgen der Hitzewellen zu lindern, fordern die Grünen einen Hitzeaktionsplan, der die gesundheitliche Vorsorge verstärkt, aber auch unmittelbare Hilfen anbietet. So sollten ein bundesweites Beratungstelefon eingerichtet und besonders anfällige Personen durch Nachbarschaftshilfen und Hitzepatenschaften unterstützt werden. Im öffentlichen Raum wollen die Grünen kostenfreie Trinkwasserbrunnen installieren und auf kühle Räume, etwa in Kirchen und Rathäusern, hinweisen. Arbeitnehmern soll die Möglichkeit auf Homeoffice zugestanden werden. Die Fraktion fordert für besonders exponierte Berufsgruppen ein Recht auf hitzefrei durchzusetzen, etwa in der Landwirtschaft oder auf dem Bau. Die Gewerkschaft IG Bau weist auf Vereinbarungen hin, die zum Arbeits- und Gesundheitsschutz getroffen wurden. Arbeitern auf Baustellen müsse ausreichend Wasser- und Sonnenschutz zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeitskleidung solle auch vor ultravioletter Strahlung schützen. Helme möglichst mit Nackenschutz und mit einer Kühlung versehen werden. Arbeiten unter freiem Himmel sollten so weit wie möglich in die frühen Stunden des Tages verlegt werden. Der DGB hatte bereits anlässlich der ersten Hitzewelle des Sommers gefordert, eine verlängerte Mittagspause einzuführen. Annelie Bundenbach vom Vorstand des Gewerkschaftsbundes sprach von einer Siesta nach südeuropäischem Vorbild, um Überlastungen bei allzu großer Hitze zu vermeiden. Zusätzliche Pausen hält auch die Bundesärztekammer für sinnvoll. Arbeitgeber sollten ihren Mitarbeitern zugestehen, auch das Arbeitstempo etwas zu drosseln, verlangte Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt.
Soweit Michael Weidemann. Überlastung, Depression, Angststörung. Dreimal mehr Arbeitnehmer werden wegen psychischer Probleme krankgeschrieben als noch vor 20 Jahren. Das zeigt eine DAK-Studie mit neuen Zahlen. Experten sagen, heute gingen Menschen viel offener mit psychischen Erkrankungen um als damals. Das erkläre den dramatischen Anstieg, aber nur zum Teil, kritisieren etwa die Gewerkschaften. Frank Capellan aus Berlin.
Eines stellt Florian Kastel, Sprecher der DAK in Hamburg, gleich zu Beginn unseres Telefonates klar. Die Tatsache, dass sich die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Probleme in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht hat, heißt nicht zwangsläufig, dass Arbeitnehmer heute anfälliger sind als Ende der 90er Jahre. Sie bekennen sich nur eher zu ihren Problemen und trauen sich damit auch zum Arzt zu gehen.
Deshalb glauben wir nicht, dass es wirklich eine exorbitante Steigerung gibt, sondern dass es eher darauf zurückzuführen ist, dass es einfach kein Tabu mehr ist, diese psychischen Erkrankungen anzusprechen.
Anonyme Daten von etwa 2,5 Millionen Versicherten wurden im Rahmen der Langzeiterhebung ausgewertet. Krankschreibungen aufgrund psychischer Schwierigkeiten erreichten im Jahr 2017 ihren bisherigen Höhepunkt. Auf 100 Beschäftigte kamen damals 250 Fehltage. Seelenleiden liegen demnach auf Platz 3 aller Krankheitsarten. Am häufigsten werden Arbeitnehmer wegen einer Depression krankgeschrieben, gefolgt von Menschen, die unter sogenannten Anpassungsstörungen leiden.
Das sind Reaktionen auf Belastungen, beispielsweise der Tod eines Angehörigen oder auch Schwierigkeiten in der Beziehung. Es kann aber auch zum Beispiel Mobbing am Arbeitsplatz sein.
Besonders viele Krankschreibungen sind in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen zu verzeichnen. Im Einzelhandel und in der Gastronomie sind Fehltage aufgrund psychischer Probleme deutlich seltener. Unterschiede stellen die DAK-Daten auch zwischen den Bundesländern fest. Das Saarland, Bremen und Berlin rangieren ganz oben. In Bayern hingegen sind die Versicherten demnach am wenigsten betroffen. Und wie sieht es mit Blick auf die Geschlechter aus? DAK-Sprecher Florian Kastel.
Wissenschaftlich ist davon auszugehen, dass Frauen und Männer ungefähr gleich von psychischen Erkrankungen betroffen sind, nur dass Männer das einfach viel weniger zugeben. Man kann feststellen, dass zum Beispiel 70% der Suizide infolge von Depressionen von Männern begangen werden. Von diesem Hintergrund ist eben davon auszugehen, dass gerade die Dunkelziffer bei Männern besonders hoch ist. Ein Grund dafür kann sein, salopp gesprochen, dass der Mann versucht, als starker Mann dazustehen und nicht eingesteht, dass er psychische Probleme hat.
Und was folgt daraus? Andreas Storm, DAK-Vorstandschef, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter und Rentenexperte, appelliert an die Arbeitgeber, psychische Belastungen und Probleme aus der Tabuzone zu holen und ihren Mitarbeitern Hilfe anzubieten.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Es ist die nächste Runde im Streit mit den Hohenzollern. Den Nachfahren des letzten deutschen Kaisers geht es um Geld, um Kunstschätze und ein Wohnrecht auf kaiserlichen Besitztümern, Schloss Sizilienhof zum Beispiel. Im jahrelangen Ringen um Entschädigungsforderungen ist auch nach der jüngsten Gesprächsrunde keine Einigung in Sicht. Immerhin, man will weiter miteinander verhandeln. Brandenburg jedenfalls hat am Nachmittag angekündigt, im Streit mit den Hohenzollern im Zweifel wieder vor Gericht zu ziehen. Aus Berlin, Christiane Habermals.
Am Ende hat man sich doch aufeinander zubewegt. Zumindest so weit, dass beide Seiten bereit sind, trotz der jüngsten Eskalation weiter eine gütliche Einigung anzustreben. Vier Stunden lang saßen gestern Abend im Berliner Kollhoff Tower am Potsdamer Platz Vertreter des Hauses Hohenzollern sowie vom Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg zusammen. Danach stellte die Preußenfamilie in einem gemeinsamen Statement klar, dass ein Wohnrecht, zum Beispiel auf Schloss Zizilienhof, nur einen Verhandlungsvorschlag darstelle und dass eine ausgewogene Gesamtlösung daran nicht scheitern würde. Dass dies für die öffentliche Hand ohnehin nicht in Frage komme, hatte zuvor bereits der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke klargestellt.
Eine gütliche Einigung muss im Interesse unseres Landes sein. Erstens, die Immobilien bleiben in Volkes Hand. Punkt zwei, die Kunst- und Kulturgüter, die welt- und europäischen Rang besitzen, müssen den Menschen weiter zugänglich sein.
Inhaltlich liegen die Positionen weiterhin weit auseinander. Die Hohenzollern fordern tausende Kunstwerke zurück, darunter Werke von Friedrich Tischbein, Lukas Cranach und Adolf von Menzel. Dazu zahlreiche Skulpturen, Porzellan, Bücher, historisch bedeutsame Artefakte, Briefe und Möbel. Kaum ein Museum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kaum ein Brandenburger Schloss von Rheinsberg bis Sanssouci, das nicht betroffen wäre. Ihre Ansprüche leitet die Familie auf eine großzügige Vermögensregelung aus der Zeit der Weimarer Republik her, die der monarchiefreundliche Reichspräsident Paul von Hindenburg durchsetzte. Danach behielten sie Dutzende Schlösser und Villen in Berlin und Brandenburg, unter anderem Schloss Montbijou in Berlin und Schloss Zizilienhof mit 176 Zimmern, das bis 1945 vom Kronprinzenpaar bewohnt wurde. Wolfgang Thierse im Deutschlandfunk.
Ich erinnere mich daran, wie mein Vater uns jugendlichen Kindern mehrfach, sogar immer noch mit dem Ton der Empörung erzählt hat, dass in den 20er Jahren ein Volksentscheid über die Fürstenenteignung gescheitert ist, weil eine Mehrheit unter den Deutschen sich nicht fand. Und er erzählte dann auch, dass die Hohenzollern ja gleich drei ganze Züge mit Schätzen bekommen haben. Die fuhren nach Holland zum Sitz der Hohenzollern.
Der SPD-Politiker verwies darauf, dass das riesige Vermögen der Familie aus Steuergeldern stammte. Auch das müsse bei heutigen Rückgabeansprüchen berücksichtigt werden. Gestritten wird auch um 1,2 Millionen Euro an Entschädigungen für nach dem Zweiten Weltkrieg von den Sowjets enteigneten Schlössern und Liegenschaften. Die Zahlung hatte das Land Brandenburg mit dem Verweis auf NS-Verstrickungen der Hohenzollern, insbesondere des Kronprinzen Wilhelm, zurückgewiesen. Denn Personen, die den Nazis aktiv Vorschub geleistet haben, sind von Entschädigungszahlungen per Gesetz ausgeschlossen. Die Klage vor dem Verwaltungsgericht Potsdam ruhte, solange um eine gütliche Einigung beim Gesamtpaket verhandelt wurde. Obwohl die Gespräche jetzt weitergehen, will Brandenburg die unverzügliche Fortführung des Prozesses beantragen. Nun werden die Gerichte entscheiden, ließ Finanzminister Christian Görke von der Linkspartei mitteilen. Die Hohenzollern hätten sich mit unannehmbaren Forderungen selbst ins Abseits gestellt.
Christiane Habermals aus Berlin über den Streit mit den Hohenzollern. Am Ende war der Druck zu groß. Nach tagelangen Massenprotesten in Puerto Rico, dem karibischen US-Außengebiet, hat der Gouverneur dort seinen Rücktritt angekündigt. Julia Kastein berichtet über Protest und dessen Folgen.
Jubel auf den Straßen von Puerto Rico, als Gouverneur Ricardo Rossello per Facebook um kurz nach Mitternacht Ortszeit diese Botschaft für seine Bürger hatte. Ich werde am kommenden Freitag, den 2. August um 5 Uhr nachmittags zurücktreten. Bei ihren überwiegend friedlichen Protesten in der Hauptstadt San Juan hatten Hunderttausende Demonstranten aus allen Bevölkerungsschichten und politischen Lagern genau das gefordert. Trotzdem listete Rossello in seiner Rücktrittserklärung erstmal seine politischen Erfolge auf, bevor er erklärte: Ich habe zwar das Mandat des Volkes und bin der gewählte Gouverneur, aber wenn ich im Amt bliebe, würde das die Fortsetzung der großen Erfolge, die ich erzielt habe, in Frage stellen. Fast zwei Wochen lang hatte der Gouverneur dem massiven Druck trotzig widerstanden. Doch als am Ende auch das Parlament der Insel drohte, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, gab Rossello nach. Es fühlt sich toll an, so dieser Demonstrant gegenüber dem Radiosender NPR. Das Volk ist aufgewacht. Auslöser für die jüngsten Proteste waren Details aus einer privaten Chatgruppe des Gouverneurs. Darin hatte sich Rossello abfällig über Homosexuelle und Frauen geäußert und sich auch über die Opfer des verheerenden Hurrikans Maria 2017 lustig gemacht. Außerdem soll der Gouverneur staatliche Gelder veruntreut haben. Gegen mehrere seiner engsten Mitarbeiter laufen Korruptionsverfahren. Doch die Probleme auf Puerto Rico haben tiefere Ursachen als die jüngsten Skandale um den Gouverneur. Die Insel, die nicht Teil der USA ist, sondern nur assoziierter Freistaat, steckt seit gut 10 Jahren in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise. Um Puerto Rico vor dem Bankrott zu bewahren, ernannte die US-Regierung vor 3 Jahren eine Finanzaufsicht für das Außengebiet. Die setzte drastische Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen, bei Renten und im Bildungswesen durch. Auch deshalb sei der Unmut auf Puerto Rico so groß, so der einheimische Journalist Adrian Florida im Fernsehsender PBS. Diese Sparmaßnahmen machen es für die Leute hier schwer, über die Runden zu kommen. Deshalb sind Hunderttausende Puerto Ricaner in den vergangenen Jahren in die USA gezogen und dann natürlich diese völlig vermasselte Reaktion auf den Hurricane Maria. Das hat die Leute besonders traumatisiert und deshalb haben sie jetzt die Nase voll.
Der Bericht von Julia Kastein. Damit endet unsere Sendung. Ich bin Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen einen kühlen Kopf bei diesem heißen Wetter da draußen.